Hey Genie, ich brauche mehr Strom für meine GPUs. Sollen wir nicht die Atomkraftwerke wieder hochfahren? Mach uns doch mal ein Gedankenexperiment fertig zum Thema Zukunft der Kernenergie.
Stell dir vor, du stehst im Jahr 2045 vor der Kita deiner Enkelkinder. Du nutzt die Ruhe, bevor die Türen aufgehen. Dein Blick wandert zum Horizont. Dort steht der Reaktor von Garching. Fast unscheinbar zwischen den Forschungsgebäuden auf dem Campus nördlich von München. Ein Small Modular Reactor, ein SMR, standardisiert, industriell gefertigt, ausgelegt für kontinuierliche Einspeisung ins Netz. Er läuft. Immer. Auch deine Wärmepumpe zu Hause läuft konstant, ohne dass du darüber nachdenkst. Das war nicht immer so. Du erinnerst dich an die Zeit, als dein Sohn geboren wurde. Ende der 2020er Jahre. Ihr wart Teil der grünen Energiewende. Photovoltaik auf dem Dach, Wärmepumpe im Keller. E-Bike statt Auto. Deine Frau hatte da Yellow Bright aufgebaut, ein Unternehmen für dezentrale Solarsysteme. Es lief gut, ihr wart Teil eines Aufbruchs und überzeugt, das ist die Zukunft. Dann begann die Krise. Zunächst wirkte sie weit entfernt. Ein militärischer Konflikt im Nahen Osten eskalierte und plötzlich wurde der Öltransport durch die Straße von Hormus massiv eingeschränkt. Öl, Gas und Strom wurden zu strategischen Gütern. Für Europa fühlte sich das an wie ein Echo der Energiekrisen des 20. Jahrhunderts in einer Welt, in der inzwischen praktisch alles vom Strom abhing. Industrie, Mobilität, Rechenzentren, Wärmepumpen. Du fingst an, euren Alltag nach Stromfenstern zu organisieren. Die Wärmepumpe lief nicht mehr durch, sondern dann, wenn Energie verfügbar war. Die politische Reaktion war schnell. Der zentrale Begriff lautete plötzlich nicht mehr Klimaschutz, sondern Versorgungssicherheit. Im Juni 2034 war es dann soweit. Ein Tag, der ins kollektive Gedächtnis einging. Du standest mit deinem Sohn an der Absperrung in Garching. Kameras, Politiker, Livestreams. Der erste deutsche SMR wurde in Betrieb genommen. Manche sprachen von einem Mondlandungsmoment der deutschen Energiepolitik. Die Anlage wurde zum Symbol dafür, dass Deutschland wieder bereit für große Infrastrukturprojekte war. Du erinnerst dich, wie skeptisch du warst. Und auch, wie erleichtert. Denn die Netzfrequenz stabilisierte sich. Die extremen Preisschwankungen nahmen ab. Die Wärmepumpe lief wieder konstant. Es wurde wieder einfach. Eure Kinder wuchsen mit diesem neuen Zustand auf. Für sie war Energie keine variable Größe mehr, sondern verlässliche Infrastruktur. Du erinnerst dich, wie das neue System aufgebaut wurde. Zuerst Frankreich, dann Polen, Großbritannien und schließlich Deutschland. Reaktoren entstanden in Industrieparks, an Netzknotenpunkten, in der Nähe von Städten und Rechenzentren. Die Energiepreise stabilisierten sich. Die Emissionen gingen zurück. Du kehrst zurück in die Gegenwart. 2045. Die Tür der Kita ist noch geschlossen. Du trittst näher an das schwarze Brett. Zwischen Flohmarktankündigungen und Kinderzeichnungen hängt ein neues Plakat. Europa ohne Atomkraft. Abschalten statt Aussitzen. Grundlast ohne Risiko. Du denkst an den Zwischenfall in Grünheide im letzten Jahr. Kein schwerer Unfall, aber genug, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Seitdem wächst etwas, eine Bewegung. Und während du mit deinen Enkeln den Heimweg antrittst, denkst du nach, war das nukleare Comeback wirklich die letzte energiepolitische Entscheidung Europas? Oder beginnt gerade die neue Phase einer alten Debatte, die dir erstaunlich vertraut vorkommt?
Ja, wenn ich so ein nukleares Comeback höre, dann muss ich komischerweise an Modern Talking denken. Ich weiß nicht genau, wieso. Nee, aber Spaß beiseite. Nukleares Comeback, das klingt jetzt so nach zwei möglichen Realitäten. Entweder wir haben den Durchbruch geschafft, wir haben den Fluxkompensator endlich erfunden, oder wir drehen uns einfach irgendwie im Kreis eine Runde zurück in die Vergangenheit.
Ja, warum du an Modern Talking denken musst, das erklärt sich ja auch nicht. Also fusionstechnisch würde ich da schon mal gar nicht reinpassen. Aber wer weiß, vielleicht sind es die 80er Jahre, in der wir noch das Thema Atomenergie noch deutlich sichtbarer vor den Augen hatten. Aber ich muss erst mal sagen, ich finde, vielleicht ist das hier tatsächlich gar keine Rückkehr, was ich aus dem Gedankenexperiment so raushöre, sondern eher so wie so, fühlt sich so an wie so eine Schleife, ne? Wie beim DeLorean. Du landest nicht zufällig irgendwo, sondern genau wieder so an einem Punkt, an dem wir vielleicht schon mal waren. Vielleicht jetzt mit einer anderen Sicht auf das Thema Kernenergie.
Ja, und mit einem deutlich höheren Strombedarf. Wenn wir jetzt uns die Entwicklung der letzten Jahre angucken. Also meine KI, die will abends dann auch weiterrechnen und möglicherweise die Welt verbessern. Man will Modelle trainieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Auftakt zu einer neuen Folge von Audetime, Visionen, Technik, Zukunft. Ich bin Tommy Falkowski, energiehungriger GPU-Heizungsbetreiber am Fraunhofer IEM, und mir zugeschaltet ist wie immer unser Direktor Roman Dumitrescu, der Hüter der Systemstabilität.
Ja, aber ja, erstmal auch von meiner Seite ein herzliches Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich finde, das Gedankenexperiment, das hat schon hat wirklich was in sich, ne? Also, wie das aufgezogen ist, es zeichnet ja erstmal an vielen Teilen ein sehr positives Bild für die Kernenergie, was jetzt zumindest in der deutschen Diskussion ja eigentlich man kaum so noch so wahrnimmt. Aber so muss es sich wahrscheinlich in den 50er, 60er Jahren angefühlt haben, als die zivile Nutzung dieser Technologie ja, muss ja schon wirklich sagen, explosionsartig losging. Man muss sich das mal vor Augen führen. 1938 in Berlin wurde erstmal die Spaltung experimentell von Uran nachgewiesen. Otto Hahn, Fritz Strassmann und die Kollegin Lise Meitner, die zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr in Deutschland gelebt hat, weil sie jüdischer Abstammung war, also im Exil, hat das Ganze dann erklärt, weil man hat da erstmal festgestellt, dass das Material sich spaltet, dabei Masse verliert. Und Lise Meitner hat dann erst festgestellt, dass dieser Verlust dieser Masse nach der bekannten Formel E ist gleich mc Quadrat eigentlich die Umwandlung in Energie war. Und zwar in ziemlich viel Energie, wie wir, glaube ich, heute diskutieren müssen. Und das war eigentlich der Startpunkt. 1938, 1945 kennen wir alle die zwei Atombomben, die den Zweiten Weltkrieg dann letztlich beendet haben. Die doch schnelle militärische Nutzung dieses Phänomens der Kernspaltung. Ja, und dann keine 20 Jahre nach Entdeckung tatsächlich die ja, zivile Nutzung für die Gewinnung von Energie war nahezu unbegrenzt damals die Meinung. Und ja, und erst in den 70er Jahren und dann vor allem in den 80er Jahren kam ja dann die Bewegung auf, Atomkraft, nein, danke, kennen wir vielleicht alle die Aufkleber, die Schilder. Also ich kenne sie zumindest noch, ich glaube so rot-gelb, also auch so ganz knallbunte Farben. Das war ein Symbol einer ganzen Generation, die für sich entschieden hat, es muss ohne Atomkraft gehen. Und heute, ja, vielleicht erleben wir gerade so eine Phase der Neubewertung. Schließlich hat auch die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, erst neulich gesagt, dass der Atomausstieg in Deutschland zumindest ein strategischer Fehler war.
Ja, und vielleicht können wir die Gelegenheit nutzen, um heute auch so auf ein paar Mythen zu blicken, ob sie wahr sind oder nicht, wie der Stand der Technik aussieht. Vieles, habe ich das Gefühl, was man diskutiert, wird auf Basis der, sag mal, alten oder lange etablierten Technologie diskutiert. Und ich glaube, die Zeit hat sich da ja auch deutlich gewandelt.
Ja, finde ich in der Tat tatsächlich mal eine gute Idee, dass wir heute mal eine ganze Folge Zeit haben, über einige Mythen zu reden und zu gucken, welche auch wahr sind, welche eben nicht. Von wie gefährlich ist Kernenergie wirklich? Da gibt es sehr unterschiedliche Aussagen bis zu der Wirtschaftlichkeit. Auch da gibt es unglaublich unterschiedliche Aussagen. Und das sind auch alles Punkte, mit denen man mit der Brille von heute, von 2026, mal draufschauen kann.
Ja, und ich bin ehrlich, wo die Energie herkommt, das ist mir jetzt zwar nicht komplett egal, aber am Ende ist der Strom Strom und ja, davon brauchen wir aktuell einfach gefühlt immer mehr. Gerade der KI-Boom führt dazu, dass der Energiebedarf steigt und wir wollen halt nicht erst die KI anschmeißen können, wenn gerade der Wind weht oder die Sonne scheint, sondern haben eigentlich diesen Bedarf fast durchgehend.
Ja, und das ist vielleicht auch das große Missverständnis, was diese Diskussion so auch, finde ich, so emotional aufheizt. Und wir wollen jetzt mal wirklich da objektiv neutral reingehen und werden mal gucken, wohin uns das Ganze hier führen wird. Aber man muss ja als allererstes verstehen, Strom ist tatsächlich nicht einfach ein Produkt, was irgendwo hergestellt wird und dann einfach so verteilt wird. Das ist ein System, was dahinter ist, das in jeder Sekunde im Gleichgewicht sein muss. Und Erzeugung und Verbrauch müssen sich da schon aufeinander abgestimmt sein. Sonst wird das Netz, den Begriff kennen ja auch schon viele, instabil. Und das ist das, was man ja massiv vermeiden möchte. Und dieses System hat sich letztlich in den letzten Jahren ja massiv verändert, was ja die eine Seite sehr kritisiert, weil es jetzt zu massiven Kosten führt. Aber es gibt einen guten Grund dafür. Und das ist eben, dass wir diesen Wandel haben, weg von diesen vielen wenigen großen Kraftwerken, wie es eben durch AKWs ja letztlich möglich war, zu relativ vielen, ja, man muss dazu sagen, Millionenerzeuger, Photovoltaik und Wind insbesondere. Und die speisen, ja, und die speisen nicht dann nicht nur ein, wenn wir Energie brauchen, sondern ja auch, vor allem dann, wenn die Natur gerade sagt, jetzt scheint die Sonne, jetzt weht der Wind und dann wird eben dann produziert. Und das führt doch zu einigen Herausforderungen, systemisch gesehen. Oder auf deiner Seite, du hast das gesagt, der Bedarf, die Nachfrage steigt ja massiv für Elektrizität. Also so schön das Bild ist, eine All-Electric Society hatten wir hier auch schon. Elektromobilität, Wärmepumpen, Industrie, die elektrifiziert wird. Ja, jetzt auch das ganze Thema KI-Industrie, Rechenzentren. Das muss natürlich dann aber auch alles zusammenpassen.
Ja, und ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, es reicht nicht zu sagen, wir produzieren genug Strom, sondern wir müssen wissen, wann er da ist, wo er da ist, also wo er wirklich auch bereitgestellt wird. Menge allein ist also nicht kein hinreichender Maßstab.
Ja, du sagst es eigentlich, das Wann ist tatsächlich entscheidend geworden. Ne? Das macht das System Strom, ich nenne es jetzt mal so, tatsächlich so anspruchsvoll. Wir können Energie zwar speichern, aber nicht in beliebiger Menge und auch nicht über einen beliebig langen Zeitraum, ohne massive Verluste zumindest dann hinnehmen zu müssen. Das heißt, wenn du wieder deinen GPU-Cluster anwirfst oder ein Rechenzentrum Leistung braucht, dann muss in diesem Moment, ja, da muss die Leistung verfügbar sein, und zwar physikalisch im Netz. Und das führt im Umkehr zu einer Umkehr der gesamten Logik. Ne? Früher hat sich die Erzeugung am Bedarf orientiert, heute beginnt sich der Bedarf teilweise an der Erzeugung zu orientieren, ne, wenn der Strom vorhanden ist. Gestern schien die Sonne den ganzen Tag, da habe ich natürlich meine Elektroautos geladen. Also ansonsten würde ich sie einfach laden, wenn ich sage, jetzt brauche ich es. Also man orientiert sich halt, nachdem man die Energie auch verfügbar ist.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein großer Teil, warum das so hart diskutiert werden. Also einige Leute haben verständlicherweise oder nicht, das hängt, glaube ich, von der eigenen Ansicht natürlich ab, ein Problem damit, wenn sie jetzt nicht mehr selber wirklich entscheiden können, wann läuft meine Wärmepumpe, wann lasse ich mein Auto laden. Und deswegen rufen ja viele nach einer sinnvollen Lösung für die Grundlast, dass man quasi sich eben diese Gedanken nicht vorwiegend machen kann. Wenn es halt nicht mit Kohle oder Gas geht, was lange Zeit unsere Grundlast mitversorgt hat, dann schreien natürlich viele jetzt wieder nach der Kernenergie als Ergänzung zur Photovoltaik und Windenergie. Und ich hatte ja schon in einer vorherigen Folge gesagt, ich finde diese Diskussion super schwierig, weil es so ideologisch aufgeladen ist, dass man da wirklich, es ist wie so auf Messers Schneide gefühlt zu diskutieren.
Ja, da hast du vollkommen recht. Und wir sollten jetzt versuchen, aber wirklich jegliche Ideologie einfach mal zur Seite zu schieben. Ich glaube, bei dir ist das, du hast es schon ein paar Mal betont, ich bin da auch nicht ideologisch unterwegs, also definitiv nicht. Sondern mich interessiert das tatsächlich, was ist technisch, aber auch, werden wir auch sehen, gesellschaftlich tatsächlich die beste Lösung, wie kommen wir zu einer guten Lösung. Und da müssen wir, glaube ich, anfangen, dass hinter dem ganzen Thema Energie ja so eine Art Trilemma steckt. Also es geht einmal um die Versorgungssicherheit, es geht einmal um die Kosten und es geht auch um das Thema Nachhaltigkeit. Und diese Argumente muss man zusammenführen und das ist letztlich schwierig, denn alle drei, Punkte perfekt und gleichzeitig zu optimieren, das kriegst du eigentlich ja nicht unbedingt mit jeder Technologie oder mit einer einfachen Lösung letztlich hin. Jede Entscheidung verschiebt so das ganze Stromsystem in eine Richtung mehr, in eine Richtung vielleicht dann weniger. Und wenn du ein System mit Millionen von Teilnehmern hast, die sich wünschen, dass es möglich ist, dass alle gleichzeitig in Deutschland die Waschmaschine einschalten können, manchmal hat man die Diskussion, das ist ja ein utopisches Beispiel, das passiert in der Regel nicht, aber das System soll dafür ausgelegt sein, dann müssen wir aber auch natürlich in Kauf nehmen, dass so ein System natürlich unfassbar teuer ist. Ne? Wenn alle Verbraucher gleichzeitig angehen, in der Theorie, dann wird das in der Praxis so ja nicht umsetzbar sein. Und da bin ich der Meinung, dann fände ich es auch okay, wenn man da eingreift und einregelt und fühle mich dann nicht in meiner Freiheit irgendwie total eingeschränkt, um die Netzstabilität zu sichern. Aber, da bin ich auch bei dir, etwas zu haben, was die Grundlast so weit absichert, dass wir uns nicht Gedanken machen müssen, wann muss ich mein Auto laden, wann nicht und wann muss die Wärmepumpe und kann mir eine Wärmepumpe. Ich kann das Gefühl auch völlig unemotional. Ich kann das schon nachvollziehen, dass einige dann doch wieder mit der Kernenergie zumindest sich dafür interessieren. Und das ist vielleicht auch genau der Ausgangspunkt, durch das Gedankenexperiment mal reinzugucken, wie realistisch ist das Thema Kernenergie, wo stehen wir technologisch heute und ja, wie akzeptiert wird denn das?
Ja, ich glaube, der springende Punkt ist tatsächlich, dass die Atomenergie, wenn sie entsprechend umgesetzt ist, unabhängig vom Wetter, unabhängig von der Tageszeit, Energie liefert, also per Design, ne? Das ist auch nicht so, dass man da auf externe Faktoren dann so stark angewiesen ist, kann man wohl natürlich auch relativ gut regulieren, ne? Also man kann relativ schnell eingreifen und das Ganze hochregeln. Und das klingt natürlich auf dem Papier nach dem, was wir eigentlich brauchen. Und deshalb gibt es tatsächlich einen Teil der Gesellschaft, die sagen, das ist genau das, was wir eigentlich jetzt bräuchten und dass wir nicht wohlüberlegt diesen Schritt getätigt haben, da auszusteigen.
Ja klar, und das hat ja den immensen Vorteil der Steuerbarkeit und des vermeintlich einfachen Netzes. Ne? Also jetzt bauen wir ein Netz aus, was eben nicht auf wenige große Einheiten ausgerichtet ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass auch ein dezentrales System, was jetzt durch die erneuerbaren Energie letztlich reinkommt, auch seine Vorteile hat. Es hat natürlich seine massiven Nachteile. Da können wir auch über Kosten und dergleichen sprechen, die man wirklich nicht wegreden kann. Habe ich heute erst in der FAZ heute früh einen Artikel gesehen, wo wirklich wieder beide Seiten völlig aneinander geraten sind. Also beide Seiten reingekommen. Die einen sagen, das eine ist total klar, wir müssen in die Erneuerbaren gehen. Die anderen sagen, das ist so teuer, vor allem der Ausbau des Netzes. Auch dafür muss man Lösungen finden. Aber ein dezentrales System hat auch seine Vorteile, weil wir dadurch an vielen Stellen wieder robuster auch geworden sind. Das klingt jetzt wie ein Widerspruch, aber wenn ein großer Erzeuger ausfällt, dann haben wir natürlich schon richtig Stress drin, während wenn ein paar kleine ausfallen, tatsächlich gar nichts passiert, weil das sich dann systemisch gesehen erstmal kompensiert. Und vielleicht auch mal ein paar Fakten dazu, weil ich habe mir das natürlich angeschaut, wie oft fallen denn große Erzeuger, wie oft sind denn AKWs in Deutschland ausgefallen? Also mal so ein paar Fakten zu den Stillständen von AKWs in Deutschland. Und das ist ja mittlerweile ganz gut ausgewertet, vor allem so die 80er und 90er Jahre, da gibt es doch einiges an Zahlen. Und da muss man erstmal sagen, es gibt natürlich eine planmäßige Stillstandzeit, nämlich zur Revision und Wartung, also vor allem Brennstäbewechsel, das musst du mit einplanen. Und das ist schon im Schnitt so grob einen Monat im Jahr. Ne? Also grob einen Monat musst du für Wartung, Revision, musste man dafür in Kauf nehmen beim AKW, wo es dann nicht funktioniert hat. Da gab es natürlich auch ungeplante Stillstände. In Deutschland wurden in der gesamten Zeit der AKWs ungefähr 4.000 Störfälle gemeldet. Also ob das jetzt viel oder wenig ist, das muss man natürlich angucken. Das sind auch kleine Sachen dabei, weil man da sehr niedrige Schwelle hatte, dass man tatsächlich etwas auch melden sollte. Und ein Großteil davon hat nicht zum sofortigen Stillstand geführt. Aber wenn man alles mal so übereinander schlägt, kann man schon davon ausgehen, dass in Deutschland ja so um die 15% übers Jahr hinrechnet, auch ein AKW nicht Strom produziert hat. So, das ist ein Spitzenwert. Also das ist im internationalen Vergleich, also 85% Produktion ist ein Spitzenwert. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit der erneuerbaren Energie, weil wir wollen es ja wirklich jetzt mal beide Seiten, da ist das natürlich deutlich mehr als jetzt ein Windrad oder eine PV-Anlage produziert. Da liegen wir bei so eher 30% aufs Jahr gerechnet.
Ja, per Design letztendlich. Ne? Ja. Also wo willst du die Energie herholen, wenn sie einfach nicht da ist zu dem Zeitpunkt? Und wenn man sich das jetzt versucht, objektiv anzuschauen, dann auf dem Papier klingt das ja erstmal, als lohnt sich das. Also ganz unpolitisch, ohne jegliche Ideologie. Wir haben dann eine Technologie, die in der Lage ist, einen Großteil der Zeit Energie bereitzustellen. Und gerade bei den geplanten Ausfällen ist es dann ja so ein, sag ich mal, die werden ja nicht alle gleichzeitig dann stillstehen, sondern das wirst du schon vernünftig planen, sodass da keine großen Überlappungen stattfinden. Und dann bewegen wir uns aber wieder in Richtung dieses Trilemmas, also Versorgung, Kosten, Nachhaltigkeit, auch Nachhaltigkeit mit den verschiedenen Dimensionen, die das ganze Thema aufspannt. Keine einfache Frage.
Nee, auf keinen Fall. Und jede dieser Dimensionen wird ja wieder auch als Argument für Kernenergie reingebracht. Das Thema Nachhaltigkeit mit dem Aspekt der CO2-Emissionen während des Betriebs natürlich. Aber wir müssen lass uns erstmal in das Thema Kernenergie reingucken, weil also bei mir ist es schon wieder ein bisschen länger her mit auch vor allem in Chemie und Physik und Elektronen, Neutronen, Protonen. Aber das ist tatsächlich eine ganz wichtige Grundlage. Und ich persönlich verteufel das überhaupt nicht, weil das ist total spannend. Also physikalisch gesehen, auch technisch muss man sagen, also es gibt, also deswegen habe ich da schon immer so ein Faible für über die letzten Jahrzehnte, würde ich schon sagen, sich damit zu interessieren, weil das ist schon Rocket Science, muss man ganz klar sagen, was da passiert und das Ganze zu erschließen. Und jetzt bin ich zwar Professor für Systems Engineering, aber ich liebe halt einfach solche komplexen Dinge und Atomkraftwerke und Kernenergie zählt auf alle Fälle auch dazu.
Ja, also du bist nicht nur Lateinliebhaber, sondern auch ein kleiner Physikprofessor. Aber dann hilf mir mal auf die Sprünge. Erklär mir doch mal, wie das Ganze funktioniert.
Ja, so weit würde ich nicht gehen als Physikprofessor, aber ich bin immer noch Mitglied der Physikalischen Gesellschaft, weil ich mein Physikabitur gemacht habe. Und dann hat mich mein Weg tatsächlich in Ingenieurwissenschaften getrieben. Und ja, das mit dem Atom und dem Strom, das ist den meisten gar nicht so klar. Und es ist auch relativ schwer, sich vorzustellen, weil da fehlt so ein bisschen die Intuition. Weil eigentlich ist der Begriff Atomenergie eigentlich fast falsch. Kernenergie trifft es besser, weil es geht um den Atomkern im Wesentlichen. Also wir reden bei der Kernenergie über eine Weiterentwicklung einer klassischen Energiegewinnung, die qualitativ was ganz anderes ist. In einem Atomkern steckt eine enorme Menge Energie. Und zwar um eine vielfache Größenordnung höher als bei chemischen Prozessen, wie zum Beispiel der Verbrennung von Kohle. Ich habe gleich mal so ein paar Zahlen auch im Vorfeld recherchiert. Da fallen einem dann schon mal die Kinnlade runter, worüber wir hier eigentlich sprechen. Aber mein Vergleich. Wenn du 1 Kilogramm Kohle verbrennst, setzt du Energie frei, die praktisch nur aus der Elektronenhülle stammt, also aus der chemischen Bindung des Elements. Bei der Kernenergie setzen wir aber Energie frei, die aus dem Atomkern selber stammt. Also 1 Kilogramm Uran kann grob gesagt so viel Energie liefern wie mehrere tausend Tonnen Kohle. Also das ist kein linearer Unterschied, das ist wirklich eine ganz andere Liga. Also wenn jetzt ein Kilo Kohle liefert jetzt ungefähr paar Kilowattstunden. Dann liefert 1 Kilo Uran, wenn man es komplett spalten würde, in der Theorie kann man das, in der Praxis ist das nichts, bis jetzt noch nicht der Fall. Bei der vollständigen Spaltung, also dieselbe Masse, liefert da schon 22 Millionen Kilowattstunden. Also zu einigen wenigen Kilowattstunden dann 22 Millionen. Also wir haben millionenfaches mehr in derselben Masse. Und bei der Fusion, über die wollen wir heute auch sprechen, die Kernfusion, das ist ja oft, da ist es nochmal ein Faktor deutlich nochmal drüber. Also aus einem Kilogramm Brennstoff, das sind Wasserstoffisotope, kein Uran, wie bei der Spaltung, können wir rund 94 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Wie gesagt, alles in der Theorie möglich. In der Realität, in der Technik ist das tatsächlich da nicht zu erheben, aber das zeigt erstmal, was für Kräfte im Kern eines Atoms herrschen. Und wenn man den aufspaltet, was dort freigesetzt wird, das ist fast unvorstellbar.
Ist es denn auch dann einer der Gründe, warum Atomkraftwerke grundsätzlich kompakter sind als jetzt zum Beispiel Windparks oder Solaranlagen, wo man einfach eine riesige Fläche braucht, um dann die Energie zu ernten sozusagen?
Ja, das ist auf alle Fälle mal also auch ein wesentlicher Punkt, der ja immer genannt wird. Die Anzahl an, also ich habe das ja, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, als wir über das Thema erneuerbare Energien gesprochen haben. Wir haben hier in OWL ungefähr 2000 Megawatt an Leistung von Windrädern. Das entspricht 1,5 großen Atomkraftwerken. Ne? Aber die Fläche für 2000 Windräder ist natürlich um ein Vielfaches größer. Das heißt, gerade dort, wo ich wenig Platz habe. Japan ist so ein Land, was natürlich nach wie vor, obwohl die schon einen zumindest teilweise Kernschmelze ja in Fukushima erlebt haben, das nach wie vor auf Atomenergie setzt, weil es für die im Standort eigentlich die beste Möglichkeit scheint zu sein, dann ist das schon ja, definitiv ein Faktor. Der andere Faktor ist, wenn ich diese Zahlen, ne, Kohle im Vergleich zu Uran, jetzt will keiner Uran in die Hand nehmen. Aber Kohle vielleicht aber auch nicht. Da werden wir auch mal vielleicht über gesundheitliche Folgen sprechen. Aber tatsächlich brauche ich halt eigentlich relativ wenig Brennstoff und eigentlich auch wenig Transport und wenig Fläche, dann das Ganze zu betreiben. Das darf man nicht unterschätzen, dass das eine ganz andere Liga ist, wenn ich hier über radioaktive Stoffe spreche. Das ist vollkommen klar. Aber jetzt rein neutral gesehen sind das deutlich weniger Brennstoff, den ich dort benutze. Und das heißt, bei Atomkraftwerken und bei dem ganzen Thema Kernenergie ist etwas ganz anderes viel wichtiger. Nämlich, wie ich diesen ganzen Prozess im Vorfeld, im Betrieb und dann auch in der Nachsorge tatsächlich manage, dass weil kleine Fehler da halt eben schon tatsächlich große Auswirkungen haben können.
Du hattest es jetzt schon angesprochen. Also es geht gar nicht so sehr um das Atom als solches, sondern es geht um den Atomkern, um die Bindungskräfte im Inneren, die wir freisetzen wollen mit einem entsprechenden Prozess.
Das ist definitiv so. So ein Atomkern, also wer sich hier noch an Chemieunterricht erinnern kann, Proton, Neutron, Elektronenhülle und dergleichen, aber im Kern sitzen Proton und Neutron. Und das ist ja etwas, was ja erstmal gegen unsere Alltagserfahrung spricht. Denn Protonen sind positiv geladene Elemente. Und wenn du dir jetzt zwei Magneten vorstellst mit derselben Seite anhältst, das hält ja nicht zusammen. So, und dass diese Protonen zusammenhalten im Kern eines Atoms, das liegt an den Neutronen. Also die Neutronen sind sowas wie so ein Puffer. Ja, wie so eine Art Kleber, die das Ganze irgendwie zusammenhalten und im Kern stabil machen. Und Das ist die sogenannte, man nennt das auch die starke Kernkraft. Das ist eine der stärksten Kräfte, die wir überhaupt kennen. Also diese Kleber-Analogie, die hängt ein bisschen, weil es einfach unvorstellbar eng und fest zusammen ist. Also eigentlich untrennbar, man ne, in so einer, auf so einer ganz minimalen kurzen Distanz. Und die Neutronen, die besitzen eben null elektrische Ladung, deswegen auch Neutronen. Und die können jetzt in diesen Kern eindringen, diesen eben stabilisieren oder eben, wenn wir ihn destabilisieren oder fusionieren, dann kriegen wir die Neutronen teilweise auch wieder raus. Und das ist das, was eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte ist.
Und diese Neutronen sind dann auch letztendlich der Auslöser für die Energiegewinnung?
Da muss man sagen, jein. Also erstmal bei der Kernspaltung, vielleicht fangen wir damit an. Bei der Kernspaltung passiert Folgendes. Wir nehmen ein Atom, wollen natürlich den Kern haben, mit möglichst vielen Protonen, Neutronen. Uran zum Beispiel, deswegen hat er auch das Periodensystem 235, also sehr viele Protonen und dementsprechend auch Neutronen, hat dann einen sogenannten schweren Kern. Wir kommen gleich noch bei der Fusion, braucht man genau andere Elemente, nämlich leichte Kerne, also dann Elemente mit möglichst einer niedrigen Zahl im Periodensystem. Und wenn wir jetzt noch Elemente nehmen, die Uran instabil sind und in kleinere Kerne zerfallen können, kann man sich das vorstellen wie so ein Legosteinblock, der halt dann also auseinanderbricht. Und dabei wird Energie frei. Und das passiert bei der Kernspaltung durch Neutronen, die praktisch auf diesen Kern stoßen und den praktisch dann aufbrechen. Und dieses Aufbrechen, das ist schon recht, da werden wiederum Neutronen frei. Die besitzen auch Energie, das ist aber der geringere Teil bei der Kernspaltung. Der größere Teil der Energie wird frei durch das Aufspalten dieser Superkräfte, die ich gerade beschrieben habe, also zwischen den Spaltprodukten, was dann übrig bleibt, also Protonen, Neutronen. Und das hat man eben festgestellt, dass dort Masse verloren geht. Und E ist gleich mc Quadrat. Da weiß man, wenn Masse und Energie, das ist eigentlich das Gleiche. Also wenn ich Masse ausscheide, scheide ich gleichzeitig Energie aus. Und das ist einfach unglaublich viel Energie, weil wir diesen dichten Kern aufgreifen. Und das, bei der Kernspaltung erfolgt das ja dann, dass das Neutron eine andere Rolle hat. Also da geht es nicht um die Energie des Neutrons im Wesentlichen, das sind vielleicht 10% oder sowas, die das freisetzt, sondern es geht darum, dass die Neutronen, die freigelöst oder ausgelöst werden, dann wiederum andere Atomkerne treffen und dann kommt es zu dieser sogenannten Kettenreaktion. Also das wird dann immer zu ausführen. Und diesen Prozess dieser Kettenreaktion, den stabil zu halten und zu steuern, das ist eigentlich das, was ein Atomkraftwerk klassischerweise macht, mit ganz unterschiedlichen Konzepten, aber das ist der wesentliche Kern. Und das, was dabei dann freigesetzt wird, nämlich diese Energie, das ist dann Wärme, die man versucht, ganz klassisch eigentlich dann Wasser zu verdampfen und damit eine Turbine zu betreiben, die Turbine dann in einen Generator überführt und damit ganz klasse, das ist praktisch Standardtechnologie, das gilt für die Kernspaltung als auch für die Kernfusion. Es geht immer darum, ja, Energie zu erzeugen, also Wärme und die dann umzuwandeln dann in Strom.
Und diese Kettenreaktion, das ist ja auch dann letztendlich das Gefährliche oder ein gefährlicher Aspekt dieser Atomkraftwerke, nämlich diesen Dominoeffekt so zu kontrollieren, dass es eben nicht zu einer im Worst-Case-Kernschmelze kommt, weil es komplett unkontrolliert läuft.
Ja, da werden wir gleich nochmal reingucken, was bisher Kernschmelzen überhaupt ausgelöst haben. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Aber das ist es im Wesentlichen, hast du da vollkommen recht. Das ist der wesentliche Punkt. Und deswegen ist das ja so praktisch das, der Nachteil einer Kernspaltung an sich. Ne? Also dass du hast diesen Prozess, den du steuern und beherrschen musst. Und deswegen hat man ja eigentlich zeitgleich mit der Kernspaltung auch das Thema Kernfusion entdeckt. Also Kernfusion ist nichts vollkommen Neues. Der wesentliche Unterschied ist, dass wir im Gegensatz zur Kernspaltung, die wir in wenigen Jahren nutzbar machen konnten, militärisch als auch dann von zivil zur Energiegewinnung, das war ja praktisch ein Wimpernschlag von der Entdeckung bis zur Industrialisierung, sind wir bei der Kernfusion immer noch von der Industrialisierung ein Stückchen weit entfernt. Das ist der wesentliche Unterschied. Aber was ist die Kernfusion? Ich hatte schon gesagt, da möchte man genau andere Kerne haben, nämlich leichte Kerne. Das ist physikalisch viel anspruchsvoller. Ich kann es gleich vorweg sagen, das, was man bei der Kernfusion versucht zu tun, ist die Sonne nachzubauen. Also den Prozess, der eigentlich, wenn man in den Himmel guckt, die Sonne macht, weil dort passiert ständig die Fusion von Kernen innerhalb der Sonne. Und dann kann man sich mal vorstellen, da sind schon mal ein paar Temperaturen, die über dem typischen Temperaturfenster, was man so im Prozess, in Industrieprozessen kennt, liegen. Und diese sehr leichten Kerne, das sind in der Regel sind das Wasserstoffisotope, also im Periodensystem ganz oben links, die versucht man ja, miteinander nicht zu spalten, sondern man zwingt sie, sich praktisch miteinander zu verschmelzen. Und dafür brauche ich zum einen natürlich eine hohe Hitze, eine gewisse Bewegung auch dabei, eine gewisse Beschleunigung. Und dabei wird dann auch Energie frei, denn es wird wiederum bei dieser Verschmelzung werden Neutronen ausgelöst. Und jetzt ist es genauso, wie du es am Anfang sagtest, diese Neutronen, die besitzen jetzt eine Menge an Energie, kinetische Energie, und die werden dann praktisch nach außen geschleudert. Und dort versucht man, diese kinetische Energie der Neutronen dann abzufangen und wiederum in Wärme zu überführen und aus der Wärme dann, ich sage mal, wieder Dampf zu generieren, Windturbine, Generator und daraus den Strom zu gewinnen. Das ist dann ganz relativ klassisch. Aber das Schöne ist, wir haben hier einfach gar keine Kettenreaktion. Also es ist ein relativ stabiler Prozess.
Okay, das war jetzt also eine ziemliche Druckbetankung zum Thema Kernenergie. Aber lass uns einmal kurz bei der klassischen Form, bei der Kernspaltung bleiben, weil das ist ja das, was so umstritten ist. Technisch hat man das eigentlich relativ früh beherrscht, ne? Also wie du gesagt hast, es ging vergleichsweise sehr schnell von der Entdeckung bis zur Industrialisierung. Und dann hat man das auch so hinbekommen, dass es wirklich grundlastfähig ist. Und was sind denn jetzt die größten Probleme? Also ist es die Sicherheit gewesen? Waren es vielleicht die Kosten, die einfach auch extrem hoch waren? Woher kam dann auch dieses relativ schlechte Image? Oder war das eher ein ideologischer Kampf, der da stattgefunden hat?
Also man muss erst mal sagen, dass man sich mit Kernenergie jetzt wieder beschäftigt, das hat einen ganz klaren Grund, und das muss man auch benennen, dass man nicht gleich nur mit dem Problem anfängt, finde ich bei Technologien immer sehr schwierig. Also du hattest es schon gesagt, Kernspaltung liefert sehr zuverlässig Energie. Punkt. So, das ist ein beherrschtes System, um Energie zu gewinnen. Ein Kernkraftwerk, ich hatte es ja gerade gesagt, das läuft dann, sagen wir mal, 11 Monate im Jahr, aber dann eben mit einer sehr hohen Auslastung. Das heißt, wir haben da können uns sehr tief gut darauf verlassen und können eine sehr gute Grundlast erzeugen, die wir tatsächlich dann nutzen können. Das wird meiner Meinung nach, und ich glaube, das muss man auch in der Diskussion mit berücksichtigen, vom Hinblick der Nachhaltigkeitsgestaltung oder Transformation der Industrie relevant. Also wenn es jetzt wirklich um CO2-Ziele selbst geht, zumindest ist das eine Motivation. Und das zweite ist, wo brauchen wir denn rund um die Uhr 24/7 viel Energie? Das ist nicht bei mir zu Hause. Also ich wasche nicht nachts meine Wäsche und ich muss jetzt nicht zwangsläufig nachts mein Auto laden. So. Sondern bei Rechenzentren. Und das ist natürlich eine der großen Motivationen, weil diese Anwendungsgebiete, die kommen mit der hohen Volatilität von erneuerbaren Energien, ja, das ist nicht so gut vereinbar, muss man ganz klar sagen. Und auch da müssen wir uns die Frage stellen, weil es dann irgendwann Gründe gibt, weswegen wir hier bei so einem Kernthema, was wir hier immer wieder diskutieren, wie KI, und schon die Frage stellen müssen, wie können wir dort mitspielen, wenn wir nicht genug Energie haben und vor allem nicht nur die Menge, sondern vor allem das Wann, also die Verfügbarkeit, und dort sicherstellen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja. Also das ist tatsächlich das, was auch immer angeführt wird, dass der eigentliche Flaschenhals jetzt bei dem Thema KI mit hoher Wahrscheinlichkeit das Thema Energie sein wird, dass wir einfach den Ausbau dieser Rechenzentren nicht so schnell vorantreiben können, beziehungsweise natürlich kann man sie bauen, aber wenn die Energie nicht da ist, um sie zu betreiben, dann wird es auch direkt schwierig mit der Wirtschaftlichkeit. Und was die Leute aber haben wollen, ist ja eine Energie, die dauerhaft verfügbar ist, die möglichst CO2-frei ist. Das ist einer der Aspekte der Nachhaltigkeit. Und auf dem Papier, muss man sagen, klingt Atomenergie dann ja erstmal ganz gut, selbst in der EU vor, das ist ja jetzt, glaube ich, sogar schon ein paar Jahre her, dass in die Taxonomie der nachhaltigen Investitionen auch das Thema Atomenergie aufgenommen wurde. Man muss dazu sagen, damals wurden auch Gaskraftwerke als Übergangstechnologien aufgenommen. Es zeigt auch hier wieder sehr stark diesen politischen Einschlag. Es gibt Länder, die verfügen über viele Atomkraftwerke, wie Frankreich, die haben natürlich ein inhärentes Interesse, das dann auch als nachhaltig einstufen zu lassen. Wir sind da aber auch nicht besser, ne, wenn wir sagen, okay, Gas ist jetzt auch eine nachhaltige Technologie aus meiner Sicht. Also das alleine jetzt zu verteufeln, ist nicht der richtige Weg, sondern da sollte man schon gucken, warum wollen wir das denn jetzt so machen? Absolut. Und wie würdest du das denn sagen? Ist Kernenergie nachhaltig aus deiner Sicht?
Es ist wirklich eine schwierige Frage, ne? Das ist, weil es so viele Facetten hat. Ne? Betrieb ist so. Also das ist vergleichbar mit erneuerbaren Energien. Man darf ja nicht vergessen, erneuerbaren Energien, also ein Windkraftwerk sitzt auch auf dem Beton, Fundament und sowas. Also es ist nicht so, dass das
Betonherstellung auch sehr intensiv in energieintensiver Prozess.
Absolut. Ne? Also deswegen, das, aber das ist vergleichbar. Also das ist schon, da gibt es schon Gründe danach.
Aber ist das so, also das würde mich jetzt interessieren, kann man sagen, dass sozusagen über die Laufzeit vom Atomkraftwerk verglichen mit erneuerbaren Energien wirtschaftlich das ähnlich nachhaltig ist?
Ja, dann lass uns doch, da müssen wir über die großen drei Nachteile und die drei Nachteile sind auch die drei großen Diskussionspunkte sprechen. Das erste sind definitiv das Thema Kosten. Das muss man erstmal auch so akzeptieren, bisher haben sich natürlich AKWs auch nur durch massive staatliche Subventionen auch umsetzen lassen. Mhm. Das ist Fakt, auch in Deutschland für Bau, Betrieb, aber vor allem dann auch für die Entsorgung. Ne? Also da gibt es die Folgekosten. Deswegen muss man ja gerade bei sowas, so Technologiefolgeabschätzungen sind extrem wichtig. Ja. Das zweite Thema, wenn wir über Kosten und Nachhaltigkeit sprechen, ist das Thema Atommüll. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Auch wenn die Mengen, wie ich gesagt habe, vergleichsweise gering sind. Also ich habe mal gelesen, in den USA, was an Atommüll bisher entstanden ist, ist so groß wie ein Fußballfeld, nicht mehr. Kann jetzt sehr für sich entscheiden, ob das viel oder wenig ist. Aber im Prinzip müsste man den gesamten Atommüll der USA, da müsste man ein Endlager finden, was so groß ist wie ein Fußballfeld und ich glaube dann 10 Meter hoch gestapelt. Technologisch eigentlich eine lösbare Aufgabe. Die Frage ist nur, wollen wir es trotzdem machen, weil das werden ja nicht wir wieder ausgraben, sondern wer weiß wann und wie auch immer. Also darüber müssen wir sprechen. Und das dritte große Thema, was sowohl ein Nachhaltigkeitsthema ist, als auch ein Kostenthema. Und ich habe zufälligerweise, ich glaube, vorgestern Abend eine Doku gesehen über Fukushima, wie es heute dort ist. Kannst du auch Tschernobyl dir anschauen. Das ist das Thema Sicherheit. Also es gibt warnende Beispiele für Kernschmelzen oder Supergaus. Und wenn man bei Fukushima da sieht, da gehen die immer noch über die Felder und diskutieren, wann die wieder die oberste Schicht abtragen müssen. Weil es geregnet hat, Wasser aus dem Boden gekommen ist, dann heißt es wieder abtragen, damit das überhaupt begehbar ist oder ein Kinderspielplatz bespielbar ist. Also die langfristigen Folgen sind mit Kosten. Ja. Und das ist natürlich auch ein Faktor für die Nachhaltigkeit. Das ist ja außer Frage. Und das waren ja auch Ereignisse, die letztlich den Ausstieg Deutschlands ja sehr stark beschleunigt haben.
Ja, und bei der Nachhaltigkeit, deshalb hatte ich jetzt diesen wirtschaftlichen Aspekt natürlich angesprochen, weil Nachhaltigkeit ist eben nicht nur CO2-Neutralität, sondern besteht ja aus der ökonomischen Nachhaltigkeit, aus der ökologischen Nachhaltigkeit und auch aus der sozialen Nachhaltigkeit. Und alles das hast du jetzt im Prinzip durchklingen lassen. Das ist bei Atomenergie alles nicht so einfach, weil so viele Fragen aufgeworfen werden, für die es jetzt keine abschließenden Antworten gibt, glaube ich. Das Thema Sicherheit ist zum Beispiel so etwas, es gibt Menschen, die streben nach möglichst viel Sicherheit im Leben, etwas, was nicht existiert. Es gibt nicht die absolute Sicherheit, aber wir hatten jetzt einfach in der Geschichte, im letzten Jahrzehnten, Jahrhundert, einfach diese extremen Katastrophenfälle, wenn man sie so nennen kann, die einfach anschaulich gezeigt haben, dass sowas sehr schnell krass eskalieren kann und dann wirklich Langzeitfolgen mit sich bringt.
Auch da ist das Empfinden natürlich bei jedem wieder anders. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Du kennst ihn auch, Josef Oehmen, Professor hier an der DTU, Professor für alles, was mit Risikoeinschätzung, Risikomanagement und so zu tun hat. Der sagt immer, wenn Tschernobyl das Schlimmste der annehmbare Fälle ist, so sagt er, wenn man das vergleichen würde, jetzt rein von den Risiken, die man eingeht, gehen wir in anderen Bereichen viel größere Risiken ein. Da gibt es auch Zahlen, die es belegen. Also wir haben natürlich viel mehr Tote, wahrscheinlich durch die Förderung von Erdöl, Erdgas, Kohle mit Langzeitfolgen auch für die Gesundheit, als durch die wenigen, aber dann doch tragischen und dann vor allem emotional tragischen Super-GAU, die man dann erlebt. Also deswegen ist die Diskussion halt so schwierig. Aber da sollten wir auch gleich nochmal kommen. Ich glaube, für mich fände ich jetzt wichtig, dass wir einmal gucken, im Gedankenexperiment hatten wir ja, finde ich, da einen ganz, ganz wesentlichen Punkt drin, nämlich das Thema mit dem SMR, dem Mini-AKWs. Ja. Ich weiß nicht, wie viel du davon schon gelesen hast. Hast du dazu schon mal ein bisschen was gehört?
Ja, klar. So SMR sind ja die Small Modular Reactors, die jetzt ja auch, ich glaube, Ursula von der Leyen hat ja davon auch gesprochen, dass das unterstützt werden soll. Auch in den USA ist das ein riesiges Thema. Und das trifft natürlich insofern den Zahn der Zeit, als dass es hier plötzlich um Dezentralität geht. Und das, was das Gedankenexperiment natürlich auch aufgezeigt hat, die politische Situation ist jetzt nicht gerade notwendigerweise aktuell als stabil einzuordnen. Und da kommen solche Ideen natürlich hoch und werden als mögliche, ich will nicht sagen Alternativen, aber als Ergänzung, als ein Baustein in der Energiepolitik gesehen.
Ja, ich fand deswegen auch so spannend, weil es gibt ja wirklich viele Fürsprecher für diese Mini-AKWs, ich nenne es jetzt mal so. Markus Söder ist einer davon, deswegen fand ich es spannend, dass jetzt ein Mini-AKW in Garching. Ich finde, er soll es bekommen, inklusive Endlager. Und
in seinen
das,
Garten.
Das würde zum
inklusive Endlager.
Das würde doch erstmal Klarheit schaffen. Also erstens, ja. Wie groß ist der Zuspruch in der bayerischen Bevölkerung dafür? So, das würde ich auch erstmal sagen, weil das ist eine gesellschaftliche Frage. Das werden wir immer wieder kommen. Wir können keine
in Bayern, nutzen. Da wo die Leute Angst vor Windkrafträdern haben.
Ich wollte gerade sagen, oder auch Stromtrassen über ihre Felder. Also ich frage mich, wo sollen die stehen? Ich bin ja selber bei. Also ich das ist, wer da die Mehrheit hinbekommt, super. Dann, ich fände es gut. Ich fände es wirklich jetzt ernsthaft gemeint gut, wenn wir das machen. Aber es müsste gesellschaftlich, demokratisch entschieden werden, so, dass wir das wirklich wollen und dass die Leute da mitmachen. So, und das Zweite, und da hätte ich meine technologisch jetzt meine Bedenken, ob diese Mini-AKWs das halten, was sich jetzt alle da versprechen. Also da fehlen faktisch wirklich die wirklichen Beweise für.
Ja, also ne, das wird gesagt, sicher, billig, weniger Atommüll. Aber ist das denn dann am Ende so? Also letztendlich muss es ja auch alles mit radioaktivem Material versorgt werden, oder?
Ja, der Gedanke ist ja, da hast du vollkommen recht, also der Gedanke ist ja relativ simpel. Ja? Also es geht bei diesem SMRs darum, industriell fertigbare Reaktoren herzustellen. Also erstmal von der Produktion, wie wir das halt typischerweise jetzt hier im Industriekontext kennen. Wir können das standardisieren, wir können es modular aufbauen, wir könnten die erweitern, wir können die praktisch auf den LKW laden und irgendwo hinbringen und müssen nicht diese...
Das heißt, du könntest mehrere in einer Reihe zum Beispiel aneinander
zum Beispiel, genau, je nach Bedarf dann. So, und müsstest du auch, weil der erste Unterschied ist erstmal die Leistung. Also solche Mini-AKWs, die sind dann, da ist nicht viel genormt bisher, aber bis zu 300 Megawatt, kann auch deutlich weniger sein, kann auch auf Schiffen sein, transportabel. Also können sie auch praktisch nur, wenn ich jetzt gerade dort welche brauche, dorthin schiffen, während ein klassisches AKW halt eher bei 1000, 1500 Megawatt ist. Also schon, du bräuchtest deutlich mehr. Das ist schon mal ein Nachteil, aber natürlich auch ein gewisser Vorteil, wenn du spezialisiert rangehen willst. Ein wesentlicher Vorteil ist auch die Sicherheit, vermeintliche Sicherheit. Warum? Die thermische Energie und die thermischen Kräfte sind um ein Vielfaches kleiner, sodass man eigentlich mit passiven Systemen auskommen müsste. Also zum Beispiel ist ja oft die Ursache, Fukushima war ja, dass praktisch die Stromversorgung da nicht funktioniert hat, weil die...
Und die Kühlung dann nicht mehr
funktioniert hat. Die Kühlung dementsprechend, weil der Tsunami praktisch die Dieselgeneratoren geflutet hatte. Und bei einem passiven System wäre sowas nicht möglich. Also es wäre per se dann erstmal sicherer. Ne? Das sind aber alles erstmal Versprechen, nicht, dass das alles schon so bewiesen worden ist. Und durch die Industrialisierung des Prozesses, bessere Planbarkeit, kürzere Prozesse, höhere Qualität, vergleichbare Anlagen, bis jetzt ist ja alles immer super speziell. Ne? Ob das aber so ist, ob nicht jeder, auch jedes Mini-AKW nach wie vor einen extremen Genehmigungsprozess hat und dergleichen, da hätte ich tatsächlich schon meine Frage, wenn ich schon weiß, dass ich für eine 22 kW Ladesäule wieder eine Bestätigung brauche und solche Sachen. Also da muss man wirklich gucken. Aber sie hätten theoretisch einige Vorteile und der Hauptvorteil ist sicherlich das Thema dieser Modularität und dass ich sie vielleicht dorthin stellen kann, dass ich sage, okay, ich habe vielleicht hier gerade ein Industriegebiet und das möchte ich versorgen. Das wäre natürlich schon ein spannender Gedanke. Ne?
Ja, also klingt jetzt so, also auf der einen Seite klingt es erstmal toll, oder wenn man sich überlegt, okay, ich kriege jetzt einfach dauerhaft Strom aus diesem Ding raus, aber auf der anderen Seite merkt man schon, da steckt vieles noch in den Kinderschuhen, vieles ist ungeklärt und auch hier das Spielen mit der Angst wieder. Ne? Also es ist schwierig, als jemand, der technisch nicht tief in dem Thema ist, wirklich bewerten zu können, ist das denn jetzt gut und sicher? Auch das Thema Strahlung ist ja etwas, was viele Leute beschäftigt. Ne? Also gar nicht so sehr nur eine Kernschmelze oder der Super-GAU, der passieren kann, sondern auch, was passiert denn, wenn jetzt irgendwie dieses radioaktive Material nicht vernünftig abgesichert ist, nicht vernünftig geschirmt ist, sodass ich jetzt plötzlich auch dauerhaft bestrahlt werde beispielsweise?
Das ist ja ein wesentlicher Punkt. Also man kann das Thema Mini-AKWs, Vision und Wirklichkeit, das ist sehr schwer miteinander abzugleichen. Das geht jedem so. Und deswegen gibt es ja auch so harte Meinungen. Und es gibt bisher auch nur wenige Anlagen im realen Betrieb, in China und in Russland. Viele Projekte wurden auch gestoppt. Warum? Weil sie im Endeffekt doch zu teuer wurden. Mhm. Also hat sich dann herausgezeigt, dass man dann diese Skaleneffekte durch großen Anlagen nicht hat und die Aufwände, aber so ein Mini-AKW dann doch zu bauen und aufzusetzen, gar nicht so viel geringer sind als ein großes. Und dann denkt man sich, ja gut, da ist aber die Kilowattstunde deutlich teurer, wenn ich nur 300 Megawatt Leistung habe anstatt 1,5 Gigawatt. Also das ist schon wichtig. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt hunderte AKWs mehr hat, dann gibt es vielleicht nicht den Super-GAU à la Tschernobyl, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder zu Problemen kommt und Fällen, die steigt ja dann eher, ne? So nach Murphy's Law.
Mehrere Super-Gäuchen.
Genau, mehrere Supergeuche ist ein guter Begriff dafür. Also deswegen, all wenn man diese Faktoren zusammenbekommt, Kosten und vor allem ein wichtiger Punkt, technologisch haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wenn wir jetzt die Mini-AKW so machen wie bisher, in Deutschland hatten wir Leichtwasserreaktoren hauptsächlich, oder ich glaube auch nur im Einsatz, dann ist das praktisch das traditionelle Konzepte, ne? Also viel spannender wäre es eigentlich zu gucken, gibt es andere Möglichkeiten, Kernspaltungsreaktoren zu machen, anders als bisher, die vielleicht wirklich per se sicher sind und im Grundprinzip vielleicht doch anders sind als das, was wir aus den spätestens 70er Jahren eigentlich schon längst kennen, ne?
Also du meinst, die neuen Reaktoren, die könnten ganz anders aussehen, anders kühlen, andere Brennstoffe nutzen und dadurch wären sie vielleicht per se sicherer und effizienter mit dem radioaktiven Material beispielsweise.
Genau, also man spricht da eigentlich von Generation 4 Reaktoren und da gibt es eine ganze Menge, über die man hier mittlerweile sich da Gedanken machen kann. Ne? Ich will jetzt nicht in alle einzelnen Kernkraftkonzepte reingehen, weil das ist wirklich, das ist ein Rabbit Hole. Ne? Da gibt es echt viele bestimmte Dinge und das würde den Rahmen jetzt hier auch sprengen. Aber zum Beispiel überlegt man, klassischerweise benutzt man Reaktoren mit langsamen Neutronen, also die langsam, weil man sie dann besser steuern kann, besser im Griff haben kann, aber der Nachteil, dass sie nicht so viel Uran letztlich abbauen. Das ist, fand ich total mindblowing wieder zu verstehen, dass so aus so einem Brennstab praktisch nur 6% wirklich abgebrannt wird. Also nur 6%. Der Rest bleibt, deswegen auch diese Problematik der Endlage. Also im Prinzip ist ja noch eine ganze Menge drauf und deswegen kommen natürlich auch alle, was machen wir damit? Aber nur 6% und deswegen versucht man schnelle Reaktoren, also mit schnellen Neutronen, die natürlich viel mehr von dem Brennstoff dann abarbeiten können, ne? Also die viel mehr rein eindringen können. Und das ist schon mal, das wäre sicherlich ein spannendes Teil. Das sind dann sogenannte Brüter. So nennt man diese Konzepte. Die gibt es auch schon. Es gibt auch andere Konzepte, wie zum Beispiel Hochtemperaturreaktoren, die da mit hohen Temperaturen arbeiten. Und somit nicht nur Strom, sondern zum Beispiel auch zum Beispiel Prozesswärme für die Industrie direkt mit abliefern können. Oder ganz andere Kühlmittel. Wir kühlen in der Regel ja mit Wasser. Manchmal auch ist das Wasser dann auch der Moderator. Aber man könnte auch Natrium, Blei oder Salze benutzen und die alle für sich wieder Vorteile haben, aber auch große Herausforderungen. Also Natrium ist, also vielleicht der Nachteil von Wasser, Wasser ist per se physikalisch nicht neutral. Und das ist einer der größten Probleme auch. Fukushima war ja am Ende des Tages eine Wasserstoffexplosion, weil eben das Wasser reagiert hat. Also das ist dann auch, hat auch Isotope und Wasserstoff ist entstanden und dann ist diese ganze Decke da in die Luft geflogen. Das hat man ja sogar auch von außen auf Videos dann gesehen. Und dadurch ist dann der Reaktor beschädigt worden. Und deswegen möchte man eigentlich Wasser, das zu dann eher da rausbekommen. Natrium ist allerdings auch sehr reaktiv. Blei, da habe ich auch große Materialschwierigkeiten. Es hätte viele
Ja,
Vorteile, aber
vor allem Blei ist ja jetzt auch nicht notwendigerweise der Stoff, den man irgendwo in der Nähe haben möchte, ne?
ja gut, du willst da, wo der primären Kreislauf ist, willst du sowieso nicht sein. Oder Salze, die auch alles spannende Dinge, die viele Vorteile hätten dann, auch was Sicherheit angeht, also in Salzen, dass das Ganze sich dann absetzen würde und praktisch es gar nicht zu der Kernschmelze kommen könnte. Allerdings haben die nach wie vor, sind keine dieser Konzepte wirklich so
Ja.
ausgereift, dass sie schon im Einsatz wären.
Bei der ganzen Diskussion eine Sache, die ich mir immer denke, ist, wenn das Konzept wirklich super wäre, warum gibt es dann nicht einfach Leute, die sagen, das rechnet sich, ich baue so eins. Natürlich, die Genehmigung etc., das ist alles nicht so einfach, ich weiß. Aber was ich als Problem oft sehe, ist, der Nachweis, dass es sich wirklich wirtschaftlich betreiben lässt, scheint sehr schwammig zu sein. Also es ist nicht so, dass es eine super tolle Technologie ist, die fast nur Vorteile hat und die Leute sagen, hier, ich investiere, nimmt mein Geld, sondern da sind so viele Fallstricke mit verbunden, dass das Ganze tatsächlich ja doch sehr, sehr durchwachsen zu bewerten ist, aus meiner Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht.
Ja, also nochmal, das muss man berücksichtigen vor einer systemischen Entscheidung. In Deutschland, Stand jetzt, kann ich mir das nicht vorstellen. Also das ist ja auch das, was die Energieversorger alle sagen. Also nur wenn der Staat da massiv unterstützt. Warum? Weil wir das Energiesystem aktuell nicht darauf ausgelegt haben mehr. Sondern wir sind ja diesen Weg in Richtung Ausbau der Netze für erneuerbare Energien und das System ist jetzt ausgelegt, die Vorteile der erneuerbaren Energien auszuschöpfen. So, und beides ist nicht vollends vereinbar. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass es andere Stromnetze gibt oder andere Strategien in anderen Ländern, wo das andersrum schon eher wirtschaftlich und sinniger sein könnte, wenngleich ich immer wieder große Fragezeichen auch habe hinter dem Bau, weil ich glaube, ich habe mal gelesen, also 50-100% Erhöhung der geplanten Baukosten ist ganz normal bei einem Atomkraftwerk. Ist ganz normal. Also es ist meistens doppelt so teuer. Dauert auch in der Regel immer noch deutlich länger. Und das ist ja auch einer der Punkte, weswegen man jetzt aktuell in Deutschland sagen muss, für die Energiewende, ne, also für die Nachhaltigkeitswende, kann es kaum noch einen wirklichen Beitrag gerade leisten, weil wir es zeitlich gar nicht hinbekommen können. Also wir haben diese strategische Entscheidung schon getroffen. Es müsste einen anderen Anlass geben, zu sagen, wir setzen wieder auf Kernenergie. Und der könnte meiner Meinung nach zum Beispiel doch heißen, vielleicht ist es das Thema KI jetzt mal als Beispiel, wo wir vielleicht mal 10, 20, 30 Jahre nach vorne denken müssen, wie weit wollen wir Souveränität sicherstellen?
Ja, ganz klar. Ich glaube deshalb, man darf natürlich nicht nur aus rein wirtschaftlicher Sicht darauf schauen, weil am Ende ist es eine Systemfrage und auch eine Souveränitätsfrage, die da beantwortet werden muss. Aber lass uns mal dann weitergehen. Also wir haben jetzt sehr viel über das Thema Kernspaltung gesprochen. Du hattest es ja schon angesprochen, eins deiner Lieblingsthemen, Kernfusion. Lass uns da vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen.
Ja, ich habe das ja schon jetzt, glaube ich.
Ist das vielleicht die Hoffnung?
Ja, die Hoffnung auf alle Fälle. Ich habe es ja auch schon ein paar, drei, vier Folgen immer wieder angesprochen, aber nochmal, bei der Kernfusion scheitern wir momentan an der Industrialisierung. Und zwar, da sind wir echt noch deutlich weit weg. Und die Zeichen, und der Koalitionsvertrag hat es ja jetzt, der aktuelle, steht es ja auch drin, wir wollen das erste Kernfusionskraftwerk in Deutschland bauen. Und also ich lehne mich da, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, bin ich eher auf der Seite der Großteil der Experten, die sagen, das ist praktisch schlicht unmöglich, dass wir das in Deutschland hinbekommen. Zum einen, weil die Technologie jetzt auf absehbarer Zeit gerade gar nicht so weit ist, dass man, ich weiß gar nicht, wie sich Politik das vorstellt, etwas, also das werde ich jetzt gleich erklären, warum das nicht funktionieren kann, rein technisch, nicht physikalisch, also man hat ja Kernfusion erschlossen, aber technisch. Und vor allem ein Kernkraftwerk, was dann mehr Energie produziert, als man reinstecken muss. Weil Kernfusion, hatte ich ja schon gesagt, da muss man viel Energie reinstecken am Anfang. Und das Zweite ist, wir haben auch gar kein Risikokapital in Deutschland dafür. Das ist, also wenn das entstehen sollte in den nächsten Jahren, dann eher in den USA, wo es halt viele Startups gibt, die Risikokapital einsammeln. Ja. Gerade dafür, ich glaube, in Deutschland gibt es vielleicht 2, 3 und in den USA also Hunderte, die versuchen, auf dem Gebiet voranzumachen, Risikokapital zu sammeln und dort rein zu investieren. Weil ein Risikoinvestor, Investor, der geht ja ganz anders an so eine Sache rein. Für den sagt, das kann sich wirklich lohnen, wenn das klappt, oder? Dann kriege ich da ein Vielfaches raus. Der geht da anders ran als jetzt der Physikprofessor in mir, der sagt, puh, würde mein Geld vielleicht anders anlegen. Also da gibt es ganz andere Mechanismen dahinter, ne?
Ja, auch betrifft übrigens, glaube ich, auch das ganze Thema Kernspaltung. Ne? Also wenn Regularien aufgeweicht würden und Risikokapital vorhanden wäre, vielleicht gibt es Leute, die sagen, wir investieren da auch rein. Ne? Also,
technologisch sind wir in Deutschland bei dem ganzen Thema Kernenergie. Also wir haben sie erfunden. Ne? Also wir haben es entdeckt zumindest. Und wir haben da auch, also wir waren da auch gut und wir sind auch gut. In Kernfusion sind wir in der Forschung immer noch spitze. Also ist, um bald hier ganz deutlich wegzusagen, in der Forschung sind wir spitze an vielen Standorten, Max Planck. Also wir haben auch wir haben auch Reaktoren, aber halt keine industriellen Reaktoren, die wirklich den Ziel Stromerzeugung haben, sondern eher physikalische Effekte noch nachzuweisen. Mhm. Und das ist etwas, wenn man immer so die Frage stellt und sich mal so Experteninterviews die letzten Jahre anschaut, wann ist man so weit damit, dann ist die Antwort immer die gleiche, ist immer in 30 Jahren. Und das hat man vor 50 Jahren auch schon gesagt. So, und das sagt man immer noch in 30 Jahren. Um es kurz zu halten, wahrscheinlich wird das ganze Thema viel kleiner, als wir denken. Also im Sinne von, wie groß kann der Anteil sein durch Kernfusion? Also ich habe keinen gehört, der gesagt hat, wir können durch Kernfusion die uneingeschränkte Energiegewinnung haben und alles löst sich darüber. Und es wird wahrscheinlich frühestens in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts eine Relevanz haben. Ja. Aber ich will das gerne auch nochmal erklären, warum. Weil, dass das auch spannend ist und also viele Vorteile hat. Warum hat das viele Vorteile? Es ist ein sicherer Prozess. Wir haben nicht diese Kernspelze-Thematik, die wir haben bei dem Thema, bei der Kernspaltung. Also Supergauss ist eigentlich ausgeschlossen. Es gibt auch dort atomaren Müll, der ist aber viel weniger und vor allem viel schwächer strahlend, und das könnte man, glaube ich, gesellschaftlich gut argumentieren, dass wir dafür eine Lösung finden. So, aber der entscheidende Punkt ist, wir reden hier über ein viel komplexeres physikalisches Problem als die Spaltung, weil die Fusion haben wir verstanden, aber wir beherrschen sie nicht technologisch so gut, dass wir damit wirklich Energie gewinnen. Und das ist, im Prinzip gibt es da zwei wesentliche Ansätze, wie man das überhaupt machen kann, um das mal einzuordnen. Denn Fusion umzusetzen, kann man zum einen machen durch einen sogenannten magnetischen Einschluss. Also, was macht man bei der Kernfusion? Man erhitzt Wasserstoffisotope, bestimmte Wasserstoffisotope und bildet daraus ein Plasma. 100 bis 150 Millionen Grad. Millionen Grad. Also unfassbar heiß. So, dieses Plasma erhitzt man.
Das ist die Energie, die man quasi braucht. Das ist das klassische.
Das ist erstmal die Energie, die ich brauche. Das ist aber nicht alles. Ja. Du brauchst noch mehr, weil dieses Plasma, ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Anlage gesehen hast, wie so es ausschaut.
Ja, ich habe schon mal Bilder gesehen.
Es sieht aus wie so ein Donut. Ne? Also wie so ein runder Kreis und da drin wird dieses Plasma dann hin und immer so beschleunigt. Also es wird beschleunigt, es wird erhitzt auf unfassbar 100, 150 Millionen Grad und dann darf ja dieses Material, dieses Plasma, den Donut gar nicht berühren. Der Donut hält ja keine 150 Millionen Grad aus. Wer kennt kein Material, was irgendwie das, aus dem wir das fertigen könnten, was das nicht beschädigen würde. Das heißt, wir brauchen einen sogenannten magnetischen Einschluss. Das heißt, wir bauen da Magnete drumherum, ein magnetisches Feld. Und dieses magnetische Feld führt dazu, dass dieses Plasma in diesem Donut schwebt und praktisch die Wände nicht berührt.
Ja.
Und in diesem Prozess fahren wir dann so krass, dass dieses Plasma anfängt zu fusionieren bei dieser Temperatur, also diese Wasserstoffisotope, und dann Neutronen ausspaltet. Es kommt wieder zum Masseverlust, es entsteht Energie in den Neutronen. Die Neutronen werden dann, sag ich mal, an dem Donut, an der Wand, an dem Blanket, dann abgebremst. Und durch diese massive Abbremsung entsteht Wärme. Und diese Wärme wird Wasser wieder erhitzt, Dampf erzeugt, der Dampf wird in eine Turbine, die Turbine gewinnt wieder durch den Generator Strom.
Das heißt, ab dann ist es wieder wirklich der klassische Prozess.
Das ist der ganz klassische Prozess. Also davor ist es Rocket Science und dahinter ist es das, was wir eigentlich alle schon wiederum kennen. Und jetzt kann man sich vorstellen, ich brauche Energie, um das so heiß zu machen, damit es überhaupt eine Kernfusion geht. Ich muss das beschleunigen, ich muss ein Magnetfeld stark genug haben, dass das Ganze funktioniert. Und dann bin ich auch räumlich und es ist wirklich so, die Energiegewinnung ist sehr, sehr hoch aus dem ganzen Kontext heraus. Allerdings bis jetzt ist es schwer, das nachzuweisen, dass das tatsächlich funktioniert. Man wird das sicherlich nachweisen, aber ich sag mal, wahrscheinlich nicht mit Faktor 100 oder so. Ne? Also 100 von dem, was ich an Energie reinstecke, kriege ich raus. Also ich habe dann einfach dann auch so viel Verlust und so einen hohen Energieaufwand, dass das schwierig ist. Und da gibt es eine große Testanlage, die in Frankreich aufgebaut wird, in ITER, ich glaube jetzt auch schon fast seit 20 Jahren. Und er soll dann bis 2035 zeigen, dass das funktioniert. Also dass man da mehr Energie rausbekommt. Und danach würde die Industrialisierung erst anfangen und das weiß keiner, wie lange.
Erstmal muss der Nachweis erbracht werden. Ne?
Und, für diesen magnetischen Einschluss. Ne? Es gibt noch ein anderes Verfahren, das ist die Laserfusion. Da hat man schon deutlich mehr gehört von der Laserfusion, weil die Laserfusion, die ist jetzt in den letzten Jahren viral gegangen. Das war nämlich in den USA, da ist sehr stark das Thema Laserfusion wichtiges Thema. Was passiert dort? Das ist sehr euphorisch zum Teil auch gefeiert worden, aber wenn man dann direkt reinschaut, ist es ein bisschen anders. Also bei der Laserfusion findet der Einschluss jetzt nicht durch dieses Magnete statt, sondern durch die Trägheit, sagt man da. Also hier versucht man mit einem extrem starken Laser auf diese Wasserstoffisotope, ja, man versucht die zu implodieren. Das sind auch mehrere Laser. Also es ist eine Riesenanlage und diese Wasserstoffisotop, das ist dann irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich so groß wie ein Pfefferkorn oder sowas. Ne? Und dann geht man da mit dem Laser massiv drauf, bis der implodiert. Und da konnte man eben in den USA zeigen, am NIF, dass man da erstmal mehr Energie rausbekommen hat, als der Brennstoff da eingebracht wurde. Also das heißt das. Mhm. Dieses kleine Wasserstoff, diese Wasserstoffisotope, die Energie, die haben, die waren geringer als das, was man dann messen konnte, was man, nachdem man mit dem Laser drauf gejagt hat, die Implosion ausgegeben hat. Da ist aber nicht eingerechnet die Energie für den Laser als Beispiel.
Ah, okay, ja, stimmt.
Das ist das erste
Problem. Erinnere mich, genau.
Genau, also die Energie für den Laser ist nicht eingerechnet. Und das zweite ist, damit daraus ein Prozess wird. Ja, weil das ist ja jetzt, was gewinnt man dadurch? Einmal so ein Laser auf so einen Pfefferkorn, sage ich jetzt mal, müsste man ungefähr so 1000 Mal pro Minute eine Implosion, so heißt das Wort, eine Implosion durchführen. 1000 Mal pro Minute. Und davon ist man halt technisch, also weit, weit weg, das 1000 Mal in der Minute, wir haben es jetzt einmal geschafft, kontrolliert zu tun. Und das müsste man 1000 Mal pro Minute machen. Dann bräuchte man noch effizientere Laser. Und dann kommt noch ein anderes Problem hinzu, das für beide Technologien gilt. Woher kriegen wir eigentlich die passenden Wasserstoffisotope? So, und man braucht vor allem Tritium. Tritium ist ein Wasserstoffisotop, was super instabil ist und auf der Erde faktisch nicht vorkommt, weil es irgendeine Halbwertszeit hat von 12 Jahren. Also im Gegensatz zu Uran, das hat eine lange Halbwertszeit, was ja auch Probleme hat, aber auch ein Vorteil ist, weil wir können es finden und abbauen. Tritium finden wir nicht. Das heißt, wir müssen es aus Lithium erstmal herstellen. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Reaktor, um das Tritium herzustellen. Und das kostet ja auch nochmal Energie, das man mit einberechnen muss. Also das sind alles so Dinge, dann überlegt man nur mal, ich will es nur zeigen, wie abgefahren die Diskussion ist. Ne? Also man ist da schon daher, dann überlegt man, ob man ein anderes Isotop nimmt, nämlich von Helium. Helium-3 kommt auf der Erde auch nicht vor, aber eben kommt auf dem Mond vor. Oder ich glaube, es wurde auch schon entdeckt und habe ich ja auch schon mal gesagt bei der Folge zur Luft- und Raumfahrt, da gibt es wirklich Startups, die jetzt sich schon darauf spezialisieren. Wir bauen Helium-3 auf dem Mond perspektivisch ab, um dann eben Kernfusion auf der Erde betreiben zu können. Hm. Also so abgefahren sind da die Wetten auf die Zukunft, was das Thema Energie angeht, ne?
Ja, und wenn du dir überlegst, du hast so ein kleines Windrad, da pustest du gegen. Das ist zumindest für die meisten Menschen deutlich einfacher zu verstehen, warum da jetzt Strom mit erzeugt wird. Ne? Also es ist schon echt, wie du gesagt hast, es ist schon absolute Rocket Science. Aber ich finde es schon wichtig, an der Stelle auch darüber nachzudenken, was denn ist, wenn man das quasi gar nicht fördern würde. Wenn man sagt, nein, das lohnt sich nicht, lass uns das nicht machen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man hier dem Ganzen auch einen gewissen Raum gibt. Natürlich immer mit gutem Maß der Dinge. Also ich glaube, jetzt alle Karten auf das Pferd zu setzen und zu sagen, das ist es, ist auch nicht der richtige Weg. Aber ich denke da zum Beispiel an ASML aus den Niederlanden, die ja auch mit dem EUV-Verfahren für die Chip-Herstellung auch auf so ein, sag mal, exotisches Pferd gesetzt haben und am Ende dann die Rechnung aufgegangen ist. Und jetzt sind die quasi das einzige Unternehmen, was diese Technologie, die Anlagen für diese Technologie herstellen kann. Und viele Leute würden sich wahrscheinlich jetzt auch wünschen, dass wir noch mehr von diesen Unternehmen hätten. Also das ist quasi das, was mir jetzt so ein bisschen eingekommen ist bei dem ganzen Thema.
Nein, ich will auch hier überhaupt nicht bremsend sein für alle, die da wirklich dran glauben und das fokussieren. Das ist wir sollen da wirklich die Forschung unterstützen, auch voranmachen. Es macht allen Sinn der Welt, weil es ist ein Hochrisikothema. Es hat seine Daseinsberechtigung. Es zeigt ja auch, wie viel Gedanken sich ja schon gemacht worden ist. Und nur weil es kompliziert und komplex ist, heißt es nicht, dass man es nicht machen sollte. Ne? Die Frage ist nur, was nützt uns in den nächsten 10, 15 Jahren etwas? Und da will ich ja nur, dass die Politik dann eingesteht, dass sie sagt, ey, wir sollen uns hier nicht mit irgendwie, weißt du, mit so Gedankenexperimenten aus deren Sicht da oder mit
dafür sind wir da.
Luftschlössern vormachen, sondern was können wir jetzt machen? Wir haben jetzt die Herausforderung, wir als Generation wollen ja auch eine Antwort haben auf unsere Fragen. Das heißt ja nicht, dass wir nicht für die Generation nach uns auch forschen wollen an neue Technologien, aber wir haben ja jetzt ein Thema.
Ja, und ich glaube, dass eine Sache, die mich immer beschäftigt, ist, warum nicht einfach Windkraft und Solar weiter ausbauen? Mit voller Kanne voraus, wenn wir nach China gucken, die machen das auch. Die bauen unglaublich viel Photovoltaiksysteme aus. Natürlich hat das auch irgendwo ein Limit und hat auch nicht nur Vorteile, braucht man nicht drüber sprechen. Größtes Problem ist diese, sag ich mal, nicht vorhandene Grundlastkapazität.
Ja, absolut. Das ist eigentlich das ist die Herausforderung. Das heißt, man muss ehrlich sein. Ich glaube, die Kosten für den Ausbau des Stromnetzes in Deutschland sind bei 700 Milliarden, glaube ich, gerade. Also schon eine dicke Summe.
Das ist ja eine Runde, die OpenAI mal eben so einsammelt an Förderung gerade.
So, also es ist schon eine dicke Summe. Und jetzt muss man aber zwei Punkte sagen. Das erste ist, das ist ja ein, ich will nicht sagen einmaliger Invest, aber faktisch irgendwie schon. Also wir müssen das einmal investieren und dann haben wir unser Stromnetz fit gemacht, dann haben wir es mit Speichern versorgt, die Speichertechnologie geht auch rasant voran, also wenn wir darüber nachdenken, Helium vom Mond zu holen und dann können wir doch die Speichertechnologie noch um 20%, 30%, 40% effizienter machen und auch vielleicht andere Speicherkonzepte als die bekannten, da kann man ja auch drin forschen, ne? Und dann sind wir näher an einer Industrialisierung als bei dem Thema Kernfusion zumindest und wahrscheinlich auch im Gesamtkontext bei uns auch näher an dem Thema Kernspaltung. Spannend fände ich, so wie du sagst, wo können wir Dinge, wo wir Strom perspektivisch auch zukünftig brauchen und auch jetzt aktuell brauchen und Energie, wo können wir Dinge vielleicht aus unserem Stromnetz auch, ich sage jetzt mal, abkapseln und sagen, die können wir autark betreiben, vielleicht dann tatsächlich durch so eine, durch ein Mini-AKW. Also ich will, wenn das hinbekommt, wäre das ja denkbar, da bleibe ich dabei. Die Gedanken würde ich nicht, es wäre fahrlässig, den Gedanken nicht weiterzuführen, auch wenn ich es aktuell nicht sehe, wäre das trotzdem interessant. Und das wäre wieder spannend. Ich brauche aber kein Mini-AKW, um meinen Hausstrom zu erzeugen. Das ist totaler Bullshit. So, da sind wir mit Photovoltaik, Windenergie völlig ausreichend unterwegs und Speichertechnologien. Ich sehe das ja bei mir selber. Das, Das sind wir schon auf dem Weg. Da haben wir eine strategische Entscheidung als Gesellschaft letztlich jetzt getroffen. Und wir können nicht in jeder Legislaturperiode hier links und rechts, das sind Entscheidungen, die gehen über Jahrzehnte und nicht über Legislaturperioden. Und ich finde genau dann immer, dass diejenigen, die eigentlich kommen und sagen, wir wollen das jetzt anders machen oder so, für mich hat das immer ein ideologisches Geschmäcklein. Weil am Ende des Tages saßen ja alle anderen ja auch schon im Parlament, als die anderen Dinge entschieden worden sind. Ja. Und dann muss man eher mal entscheiden, okay, wir haben das als Politik entschieden und nicht als Partei oder als amtierende Regierung. Und vielleicht muss man da auch den Konsens stärker nutzen und auch suchen. Aber ich bleibe dabei, die Kosten, da sind sich alle einig, in Deutschland werden momentan, sind wir gut beraten, wenn wir diesen Weg Richtung erneuerbare Energie auf alle Fälle weiterführen. Uns vielleicht für die eine oder andere Sache dann aber hier nicht ideologisch verschließen vor Dingen, die vielleicht sich noch entwickeln können.
Ich glaube, eine Sache, die zumindest jetzt in den letzten Jahren nicht von der Hand zu weisen ist, ist, dass die Nachfrage nach Energie, nach Strom einfach steigt, dass wir gerade sehr intensiv darüber diskutieren, wofür wir diese Energie benötigen. Und ich glaube, KI ist da eigentlich nur ein Faktor, weil ich denke mir halt auch zum Beispiel, wenn wir es ernst meinen mit dem Thema Souveränität und unsere eigene Wirtschaft wieder stärken wollen, nach vorne bringen wollen und das Thema Nachhaltigkeit aber nicht eben hinten überfallen lassen wollen, dann brauchen wir auch für Themen wie Betonherstellung, für Stahlherstellung, da brauchen wir auch Energie ohne Ende. Und auch hierfür, glaube ich, lohnt es sich wirklich strategisch zu überlegen, wie schaffen wir denn eine Situation, wo wir wirklich dann Energie, ja vielleicht nicht im Überfluss, aber zumindest in ausreichender Menge bereitstellen können, das dann auch bezahlbar ist, damit wir eben diese Souveränität wirklich aufrechterhalten können.
Absolut. Definitiv. Und deswegen ist man da auf alle Fälle meiner Meinung nach gut beraten. Man muss trotzdem jetzt sagen, wir haben jetzt einen Punkt bei Kernenergie gerade vielleicht ein bisschen außer Acht gelassen. Und das finde ich für eine gesellschaftliche Entscheidung. Wir merken ja, es geht gar nicht um technologische Entscheidungen bei Energie mehr. Es geht um gesellschaftliche, um soziale Entscheidungen. So wie du es auch gesagt hast, was heißt Nachhaltigkeit? Ökonomisch, ökologisch, aber dann auch sozial. Gibt es einen Punkt, der, glaube ich, echt ganz schwierig ist und auch sehr emotional geführt wird, nämlich, was passiert denn am Ende des Tages? Nämlich auch bei einem Mini-AKW würden am Ende des Tages dann radioaktive Materialien übrig bleiben. Was passiert denn mit dem Atommüll? Was ist die Frage des Endlagers? Auch das ist eine Diskussion, die technologisch lösbar ist, aber gesellschaftlich ganz große Fragen aufwirft. Ich will das gerne mal kurz erklären, ohne da in die Tiefe zu gehen. Was denn so an Atommüll denn eigentlich so auftritt. Ne? Wir haben ja Materialien, die sind jetzt, sag ich mal, leicht verstrahlt. Das sind vielleicht irgendwelche Handschuhe oder irgendwelche Materialien, über die brauchen wir nicht sprechen. Das ist nicht das große kritische Thema. Kritisch sind sogenannte Spaltprodukte. Die sind hoch radioaktive strahlende Elemente, die vielleicht meistens aber nur so wenige Jahrzehnte strahlen. Und dann gibt es die sogenannten Transurane. Das heißt, das Uran wird praktisch, wenn das Neutronen einfängt und sich umwandelt, dann entstehen dann zum Teil andere Stoffe, unter anderem auch Plutonium, die dann bis zu 100.000 Jahre Halbwertszeit haben.
Damit kann ich meinen DeLorean dann betreiben.
Ja, das wäre dann ganz gut, weil ansonsten ist das Ding nämlich vor allem hochgiftig. Ne? Und jetzt haben wir über Strahlen, Alpha, Gamma und Beta und so gar nicht gesprochen. Also das ist einfach hochgiftig und gesundheitliche Folgen kaum abzuschätzen. Und das ist ja schon eine Frage, wenn sowas dann 100.000 Jahre noch strahlt, dann muss ich das ja wirklich irgendwo beyond allem, was wir als Menschen uns vorstellen können, ja vergraben. So, und die einzigen, die bisher da wirklich Meter gemacht haben, sind die Finnen. Die haben tatsächlich ein Endlager jetzt gefunden, was sie gerade fertigstellen in Onkalo, 450 Meter unter der Erde. Die haben das in einem offensichtlich extrem gut geführten Prozess mit den Bürgern gemeinsam auch geführt, haben dann eine technologische Lösung dafür gefunden und machen da jetzt voran, um dort eben das zu vergraben. In Deutschland, um mal die Situation zu vergleichen, in Deutschland, wer kennt, werden schon mal Gorleben gehört, womit wir gescheitert sind, Castro-Transporter, also das sind die Behälter, die dann belagert worden sind. Und jetzt habe ich ja gesagt, das ist ja nicht viel Material, was von A nach B bewegt wird. Ne? Und selbst das kriegen wir nicht sicher hin. Also wir haben so viel Emotion in dem Thema Endlager und Lagerung. Oh, das stelle ich mir echt schwierig vor, hier für eine Lösung zu finden. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil wer weiß, was in 100.000 Jahren ist. Also wie stelle ich denn sicher, dass in 100.000 Jahren die Leute, wer auch immer dann auf der Erde lebt oder wie auch immer, weiß, dass dort was beerdigt ist. Also die Frage ist, möchten wir das sagen? Wir machen das, weil wir sagen, die werden dann schon technologisch weiter sein oder wer weiß, was da ist. Es gibt auch die Ideen, sowas ins All zu schießen.
Das wollte ich schon fragen.
Genau, also man kann das auch ins All schießen, aber dafür sind die Tonnen, also wir haben so wenig Traglast bei Raketen, das unterschätzen die Leute, ne? Also da müssten wir, glaube ich, irgendwie, ich habe da, also fast Tausende von Raketen hochschicken und dann, wenn man sich über die letzten Jahre dann so anschaut, wie viele Raketen auch mal abstürzen, ja, bei so einem Start, dann weiß man, wie oft wir einen halben Super-GAU dann auf der Erde haben, wenn dann wieder radioaktiver Material runterfällt. Also es ist eigentlich keine gute, kluge Aktion. Das heißt, das Beste bleibt natürlich im Atom in der Erde. Aber das ist auch alles nicht so einfach, wie man sich vorstellt. Also muss man sich schon gut überlegen. Aber technisch, das, was die Finnen machen, da gibt es meiner Meinung nach nicht so viel dran zu mäkeln. Aber es wird halt auch, ja, dann getragen von der Bevölkerung. Ne?
Ich muss sagen, ich finde es schwierig, mir überhaupt vorzustellen, wie man über sowas entscheidet, was jetzt in 100.000 Jahren passieren würde, weil das ist so fernab von jeder, von jedem Bezug, den wir dazu haben. Ich finde, es ist deutlich einfacher, sich vorzustellen, okay, was passiert in 50, in vielleicht 100 Jahren, 150 Jahren. Und ich habe aber auch keine gute Antwort. Also ich weiß, jeder würde intuitiv wahrscheinlich sagen, ich möchte auch kein Endlager neben meinem Haus haben, wo ich jetzt nicht weiß, ob die Strahlenbelastung da ist. Der Techniker in mir sagt aber auch, ja gut, das ist ja alles messbar. Also du kannst ja alles wirklich sehr, sehr gut auch darstellen und aufzeigen, ob das jetzt nach außen dringt oder nicht und entsprechende Sicherheitssysteme vorsehen. Also rein aus technischer Sicht glaube ich schon, dass das ein lösbares Problem ist. Und ob das jetzt in 100.000 Jahren jemand ausbuddelt, ja, wie sollen wir darauf, also wie sollen wir darauf Einfluss nehmen?
Es ist kaum vorstellbar. Es sind alles so Fragen und dann sind wir schon fast schon in der Ethik, ne? Das sind praktisch, ja, Fragestellungen, die schon wieder schwierig sind und das sind immer diese Punkte, die bei mir dazu führen, komm, wie können wir es anders lösen? Also sobald der Ingenieur in mir sagt, geil, ja, da kann man was ausprobieren und da kann man viel machen. Und ich sage mal, der Wirtschaftsmanager in mir sagt dann eher so, Leute, wieso kompliziert, wenn es auch einfacher geht? Ne? Und ja, dann kommen mir die 700 Milliarden dann für das Ausbau des Stromnetzes wieder geringer vor. Und ich glaube, wenn man da politisch da mal dran gehen würde und sagen würde, die kommen auf uns zu und vielleicht müssen wir das auch ein bisschen strecken, vielleicht nochmal sagen, da gibt's vielleicht eine Beteiligung, also hohe Stromkosten und dann diese Beteiligung an dem Ding, das sind natürlich alles Dinge, da reitet man die Leute schon sauer in der Gesellschaft. Und wenn, ja, dann man sie noch hinstellt und sagt, oh, wir wissen auch gar nicht, ob das der richtige Weg ist, ja, das ist ja klar, dass die Verunsicherung steigt. Ne? Und das, genau, ist eigentlich meiner Meinung nach nicht die Aufgabe der Politik, Verunsicherung zu schaffen.
Ja, also aus meiner Sicht auf jeden Fall, da wo solche Sachen hingebaut werden, sollten die Leute vor Ort halt auch definitiv einen Vorteil daraus ziehen, aus meiner Sicht. Also genauso bei Windenergie, bei Solarparks. Ich finde, das ist einfach eine gute Möglichkeit, die Leute auch dann abzuholen, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier vielleicht sehr viel Fläche verbraten für eine Sache. Dafür können wir euch aber garantieren, habt ihr deutlich bezahlbare Energie, die ihr hier beziehen könnt. Die Wirtschaft wird gestärkt lokal, dadurch gibt es einfach wieder mehr Möglichkeiten. Also ich glaube, das sind alles zumindest Gedanken, über die man gut diskutieren kann und die man auch angehen sollte. Und letztendlich, wenn ich jetzt wirklich darüber nachdenke, also es ist technisch super spannend und du hast aufgezeigt, wie viele Herausforderungen damit verbunden sind. Mir fällt es wirklich schwierig, das jetzt als ein großen Lösungsbaustein gerade zu sehen. Gerade aus Sicht von Deutschland, wo wir quasi entschieden haben, wir schalten die Dinger ab, die können wir jetzt nicht einfach mal eben so reaktivieren. Das heißt, wenn überhaupt, können wir sagen, okay, wir kooperieren hier zum Beispiel mit Frankreich besser und sorgen dafür, dass die laufenden Atomkraftwerke vielleicht verbessert werden, ausgebaut werden, erneuert werden. Das kann man auf EU-Ebene, glaube ich, sehr schön machen. Aber es fällt mir sehr, sehr schwer, mir vorzustellen, dass diese Technologie jetzt in den nächsten, sag mal, 50 Jahren ein riesiges Comeback haben wird, weil wir einfach bei anderen Technologien so viel schneller Gas geben können, aus meiner Sicht. Und natürlich sind da auch so viele ungelöste Fragestellungen. Also das ganze Thema Dunkelflaute ist einfach ein inhärentes Problem bei Wind und Solar. Aber da hast du auch schon angesprochen, das ganze Thema Speichertechnologien wird ja auch kontinuierlich weiterentwickelt. Auch alles nicht immer nur mit Vorteilen verbunden. Aber letztendlich glaube ich, die Realität ist, wir werden einfach eine Mischung haben aus verschiedenen Technologien. Da kann Atomkraft eine Rolle spielen für bestimmte Situationen. Vielleicht muss es auch eine Rolle spielen, wie du gesagt hast, Dezentralität, Mini-AKWs für bestimmte Sachen, so ein Datencenter mit einem Mini-AKW daneben vielleicht in Zukunft. Aber es ist und bleibt nicht die einzige Technologie, also es wird nicht die Technologie sein, zumindest nicht in nächster Zeit, wäre jetzt mein starkes Bauchgefühl.
Auf keinen Fall und auf gar keinen Fall in Deutschland, das kann man, glaube ich, definitiv sagen und vielleicht auch das weil ja alle mal darüber sprechen, das soll der Markt entscheiden, das muss alles in Wettbewerbsfähigkeit. Was spricht denn dagegen, dass wir uns in Deutschland erstmal auf das fokussieren, was wir gut können, nämlich Hochtechnologie liefern? Wir sind ja eine Exportnation. Und wenn die Nachfrage weltweit und nur in Deutschland nicht, was ja einige kritisieren, in Deutschland bauen wir keine Atomkraftwerke, aber die deutschen Atomkraftwerke werden keine Atomindustrie in Deutschland alleinig vorbringen, sondern es muss ja eine weltweite Nachfrage offensichtlich geben. Ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist das auch noch nicht so, weil ja diese Durchbrüche noch nicht da sind. Ja. Aber sich darauf vorzubereiten, da spricht ja erstmal nichts dagegen. Ne? Und auch bei Kernfusion und dergleichen, dort Systemlieferant zu sein, das sind ja alles Rollen, die der deutschen Industrie sehr gut stehen. Was wir hier machen müssen, ist sicherstellen, dass wir kostengünstigen, sicher an Strom als Energieversorgung bekommen, wenn wir als Industrienation weiter so bestehen wollen, weil das ist der Grundpfeiler dafür. Ja. Das ist definitiv so. Das haben wir außer Acht verlassen. Und da gehören jetzt mittlerweile viele Faktoren, Souveränität, alles mit dazu. Und sich meiner Meinung nach, wenn wir etwas entschieden haben, bei dieser Entscheidung bleiben und dann gucken, wo tun sich vielleicht neue strategische und technologische Wege auf. Aber nicht über ungelegte Eier zu sprechen und die Leute alle zu verunsichern. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich nicht der Weg. Und ich bleibe dabei, es wird die Rückkehr zur Atomenergie in Deutschland, da bin ich dabei, dass, oder zu solchen Technologien in Summe, sagen wir es mal so, das ist ja eine Risikoeinschätzung. Ein Risiko ist ja im Prinzip ein mögliches Szenario, was ich nicht möchte, dass es eintritt. Das ist das Risiko, das ich vermeiden möchte. Und da gibt es Menschen alleine, die sehr unterschiedlich sind. Also ich weiß aus meiner Ehe, dass es Menschen gibt mit sehr unterschiedlicher Bereitschaft zu Risiko. Jetzt könnt ihr in den Kommentaren ja mal reinschreiben, aber ich glaube, das bin ich oder meine Frau, die risikoavers ist oder andersrum. Könnt ihr gerne einschätzen, aber so unterschiedlich sind das schon bei zwei Menschen oder bei 85 Millionen. Das ist ein echt heavy Thema, das dann zusammenzubekommen. Und das sind Hochrisiken.
Ich bin ja technologisch nicht so tief drin wie du, sondern es gibt gewisse Themen, wo ich auch allein wegen dieser ideologischen Note irgendwie sage, nee, will ich mir jetzt nicht so sehr den Kopf darüber zerbrechen. Aber es ist faszinierend, wie schwierig das Ganze ist, wie schwierig wir da ein Packende auch dran kriegen an das ganze Thema Energiewende. Und ich glaube schon, dass wir offen sein sollten. Also das, was du gerade beschrieben hast, rein als Technologielieferant, glaube ich, ist auch ein bisschen zu kurz gedacht, weil ich schon glaube, dass man sowohl Leitmarkt als auch Leitanbieter idealerweise ist und nicht nur die anderen damit versorgt. Und auf der anderen Seite machen sich andere das halt doch viel leichter bei der Energiefrage. Die setzen einfach irgendeinen Präsidenten ab, gehen in ein anderes Land, holen sich Öl und schwuppdiwupp hat man wieder mehr Energie. Ist auch eine Lösung, ne?
Ja, definitiv. Aber damit meinte ich jetzt auch, Tobi, vor allem, wir können ja erstmal gucken, ob eine Nachfrage international besteht, bevor wir uns verrückt machen und alle uns einreden, alle machen so wir nicht, ne? Und dann.
Ja, klar, natürlich.
Ja, aber super. Also ich bleibe bei dir. Ich freue mich auf die Diskussion vor allem. Ich freue mich auf die Beiträge von euch, von den Zuhörern. Kritisiert uns, nimmt uns auseinander, aber vor allem teilt uns eure ehrliche und offene Meinung mit, wie ihr zum Thema Kernenergie steht. Ist kein Thema, worüber man ja typischerweise so locker in der Runde mal sprechen kann. Da kann man ganz schnell auch schief angeschaut werden. Das wollen wir hier nicht. Wir haben versucht, das Thema wirklich offen, transparent zu besprechen und dementsprechend laden wir euch da gerne ein, auch in die Diskussion dran teilzuhaben. Vielleicht habt ihr auch neue Ideen, vielleicht noch neue Konzepte, die wir jetzt nicht kannten, die vielleicht damit reinspielen. All das ist in so einem Zukunftspodcast gewünscht.
Wir haben natürlich ehrlicherweise jetzt sehr stark diese Hypothese in den Raum gestellt, dass der Energiebedarf steigen wird. Also natürlich, könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben, natürlich gibt es Konzepte, wo es darum geht, weniger Energie zu verbrauchen. Degrowth gibt es als Konzept auch, bin ich jetzt kein großer Freund von, aber natürlich darf auch sowas diskutiert werden. Wir wollten heute tatsächlich in dieser Folge den Schwerpunkt auf dem Thema Atomstrom mit der Hypothese Energiebedarf steigt legen. Das ganze Thema alternative Konzepte, das ist, glaube ich, bietet genug Stoff für weitere Folgen. Absolut. Aber lasst uns gerne Kommentare da. Wir freuen uns über eure Einschätzung und sagt uns, was wir alles für einen Blödsinn erzählt haben.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Outer Time, Vision, Technik, Zukunft.
Bis dann.
Ciao, ciao.